Ja, erste Frauenfrühstück 2023, und Gott wollte uns ermutigen heute Morgen. Und ich finde, er hat meiner Schwester, ich habe zweimal zwei verschiedene Namen gehört. Einmal habe ich Veronika und einmal Victoria gehört. Welches stimmt? Veronika. Ja, Gott hat Veronika eine große Verheißung gegeben, der Erhörung des Gebets. Und dass es viel vermag, wenn wir beten. Das ist ein sehr großes Versprechen Gottes. Und er will uns immer wieder sagen, er ist der Gott, der uns sieht. So, mal gucken, ob ich das hier hinkriege. Alles. Ja, was erwartet uns 2023? Was haben wir alles so vor unter uns Frauen und in der Frauenarbeit? Und wir haben uns so locker ein paar Themen vorgenommen für 2023. Und Nicole wird auch weiter mit uns hier die Andacht machen. Wir werden hören von Hannah, Samuels Mutter. Wir wollen uns mal mit dem knackigen Thema Wut und Zorn im Alltag überwinden beschäftigen, und wir werden viel von Gottes Liebe hören und was das direkt mit uns in unserem Alltag zu tun hat. Wir machen heute den Abschluss zum Thema Jüngerschaft. Lass ruhig liegen, gebe ich dann auf. Zum Thema Jüngerschaft, und heute zum Schluss soll es darum gehen, Jüngerschaft und die Krise des Willens. Und wir werden uns zwei Gärten angucken, in denen es um den Willen des Menschen ging. Es wird einmal der Garten Eden sein und einmal der Garten Gethsemane sein. Jetzt könntest du sagen, ach Raffi, so zum Jahresanfang können wir da nicht mal was Leichtes, Schönes, was Erhebendes besprechen oder drüber reden. Hat das nicht so eine gewisse Schwere, diese beiden Gärten? Aber, liebe Schwestern, auch am Anfang des Jahres, wir bringen alles mit, was wir vom letzten Jahr haben. Wir wissen, wie wir unsere Beziehung zu Jesus gelebt haben. Und ist es nicht schön, wenn sich der Schleier der eingetretenen Wege mal hebt und Gott uns unser Verständnis von Gut und Böse korrigiert, von dem, dass er gut ist und wie wir über ihn denken? Und heute soll diese Schwere der eingetretenen Wege und ein Gleis, auf dem wir vielleicht sind, gehoben werden. Und das ist etwas Gutes, weil wir wollen nicht mit unserem alten Mist ins Jahr gehen, sondern darum kommen wir doch. Wir wollen Impulse von Gott, dass er etwas Lebendiges hat, was uns Leben gibt, was uns rausholt aus Alten und auf seine Wege bringt. Ja, und ich lese mal die Situation, die in diesen beiden Gärten passiert sind, wo es um die Krise des Willens geht. Und das erste ist 1. Mose 2, 16 und 17 und 3, 1 bis 9. 1. Mose 2, 16 und 17. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum und der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und 3, 1 bis 9. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihm beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Genau, bis da lese ich mal. Ja, was ich daran interessant fand, ich habe dazu nochmal recherchiert in Jesaja und in Hesekiel. Dort steht etwas über den Satan, den Feind Gottes, und in zwei Fällen wird er als Baum bezeichnet, als höchsten und schönsten Baum. Hier steht diese Erklärung nicht, und das ist auch von mir keine offizielle Erklärung. Ich fand es nur interessant, dass der Feind Gottes als Baum dargestellt wird, dessen Frucht zu essen schlecht ist, sogar tödlich ist. Ja? Also das, was er darstellt, wenn wir von dem nehmen, das bringt uns den Tod. Was passiert aber in Gethsemane? Markus 14, 32 bis 40. Markus 14, 32 bis 40. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde, betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und sprach: Aber, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht, eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte. Und er kam zurück und fand sie abermals schlafend, denn ihre Augen waren voller Schlaf, und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Hier sehen wir den Garten Gethsemane in der Fülle eines sommerlichen Gartens. Jerusalem ist ja ein mediterranes Land, und wenn ich an Gethsemane denke oder auch an den Garten Eden, da geht bei mir immer ab, wie alles war, bevor die Umweltverschmutzung war, ja, wo es noch keinen Lichtersmog gab. Ich versuche immer mal in Hannover die Sterne zu sehen, aber es ist sehr hell bei uns, weil die Nachbarn aus Angst vor Einbrechern Licht anhaben, und es ist ganz schwer, mal einen richtigen Sternenhimmel zu sehen. In Stämmen soll das möglich sein, auf dem Feld. Aber ich stelle mir so vor, wie es da war. Überall Sterne und Düfte, Blüten vielleicht. Eine laue Sommernacht, wo Jesus und die Jünger öfter hingingen, um Trost zu finden oder Entspannung zu finden, wo sie mal so richtig reden konnten und runterkommen konnten vom Tag. Aber dieser Abend war anders. Das war kein entspannter Abend, sondern das war der Abend des Abschieds vor dem Passafest, wo Gott Jesus den Auftrag gegeben hatte, dass er das Lamm Gottes werden sollte. Jesus wusste das, er wusste, was ihn erwartete, und in diesem Garten nun geht er weg von seinen Jüngern, von den Zwölfen oder den mehr Jüngern, die mit waren, geht er weg und nimmt mit sich drei Jünger. Aber auch von denen trennt er sich noch, von den dreien, und geht ganz alleine einen Steinwurf weiter und ringt mit Gott. Er ringt um ein gehorsames Herz, und er ringt darum, dass sein Körper unter der massiven Wucht von dem, was auf seine Seele und in seinen Geist und auf seinen Körper kam, dass er darunter nicht zusammenbrach. Aber was hat der Garten 2023 mit mir zu tun? Der ist doch abgehakt, oder? Ich lebe jetzt, und das habe ich schon gehört, was in dem Garten passiert ist. Und das war auch schlimm, aber was hat das mit mir zu tun? Wir werden das hören, aber wir müssen noch weiter zurückgehen in den ersten Garten, um zu verstehen, was in Gethsemane passiert ist. In diesem Garten, den ersten Garten, der noch viel schöner gewesen ist. Es ist der erste Garten, den Gott geschaffen hat. Und er hat Adam dort hineingebracht. Er konnte nicht selber hineinkommen. Gott hatte ihn hineingebracht. Und Er hatte auch eine Aufgabe bekommen. Er hatte die Aufgabe bekommen, den Garten zu bebauen, zu bewahren. Zu bewahren, wovor? Er sollte ihn bewahren, Gemeinschaft mit seinem Schöpfer, Gott und Vater pflegen. Und er hatte die Einschränkung und diese eine Sache, dass er aber zu seinem Guten und auch Eva von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht essen sollte. Gott war es so ernst damit, dass wenn er das Ding vermasselt und das wirklich tut, dann würde er sterben. Hier nahm das Elend der Menschheit seinen Anfang. Und es folgte, Adam, mit freiem Willen ausgestattet, entschied sich für die Abwehr von Gott und folgte seiner Einschätzung von Gut und Böse. Und darum geht es auch heute Morgen sehr zentral. Was wir denken, was gut und böse ist, was Recht und Unrecht ist. Und Adam degradierte Gott, seinen Vater, seinen Schöpfervater, zu jemandem, der ihm Gutes vorenthalten wollte, was ihm ja auch die Schlange, was Eva auch die Schlange eingeflüstert hat, und versuchte es umzudrehen, wer böse ist und was böse ist. Und das ist der erste Bezug zu unserem Leben. Wir sind ausgestattet mit freiem Willen. Gott legt uns vor, immer wieder, das ist Recht, das ist Unrecht. Geh in die Richtung, die ist gut für dich. In Adams Garten ging es um Gut und Böse und Halt und Orientierung durch Gehorsam. Und das ist das, was wir Menschen auch brauchen. Es dreht sich nicht unser ganzes Leben um Gut und Böse, aber wenn wir heute Morgen mal gucken, werden wir in unserer Beziehung zu Jesus sehen, dass wir das sehr wohl oft umdrehen, aber auf viel subtilere Art und Weise noch. Und wenn es geht um Jüngerschaft geht und die Krise des Willens, so ist es Gott, der unseren Willen anspricht. Was willst du? Was wählst du? In kleinen und in großen Dingen. Wenn wir jetzt den ersten Garten geguckt haben, so sehen wir, dass, wie Gottes Wort sagt, die Entscheidung von dem einen Tod für alle gebracht hat, weil wir im Bilde von Adam gemacht sind und der Tod zu allen Menschen durchdrang. Und deswegen musste es ein Garten sein, wo Jesus drin ist. Es musste ein Garten sein, wo er denselben inneren, wo er auch innerlich rang, Gott gehorsam zu bleiben. Sein Verständnis von Gott Vater und dass Gott gut ist, selbst mit einem Weg des Leidens, blieb seine Einschätzung von Gut und Böse und wer schuld ist an Dingen intakt. Seine Beziehung blieb Vater und nicht Gott, irgendein Gott, sondern Vater. Er sagte zu Gott Vater. Es musste der Garten sein, der allen Leben brachte, so wie der Garten bei Adam allen den Tod brachte. Und Gottes Kommunikation gegenüber Adam war auch sehr spezifisch. Vielleicht wäre es Jahre später, Monate später oder Stunden später, wenn Gott mit Adam und Eva in ihrer Unreife als gerade gemacht sozusagen, wenn er mit ihnen geklärt hätte, was gut und böse ist, wer der Feind ist. Das wird aber alles nicht offenbart, sondern dass Adam irgendwo vor der Zeit sich mit diesem Thema gut und böse beschäftigt und davor nicht bestehen kann. Und Gott hatte es gewusst. Und so ist es auch mit uns. Er kennt uns, er kennt unsere Reife, er kennt unsere Absichten, er kennt unseren Hang zu Abhängigkeiten, er kennt unsere Seele, was uns verführt, was uns anspricht. Er weiß das und er redet oft sehr spezifisch mit uns. Der zweite Bezug zu unserem Alltag, und das hat auch mit Jesus in Gethsemane zu tun, ist, wenn du das Richtige tun willst und auf guten Kurs bist, heißt das aber nicht, dass es ohne Kämpfe geht. Gott macht uns irgendwie damit vertraut, diese inneren Kämpfe, die in unserem Innern sind, auszuhalten und sie vor Gott zu bringen. Das kann aber Phasen schlafloser Nächte bedeuten, bis wir endlich durch sind. Ja, ich weiß nicht, wie ihr gestrickt seid. Ich bin jetzt 43 Jahre gläubig und ich bin immer noch nicht durch mit dem Thema, dass ich sage, Herr, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Herr, nicht wie mein Wille, sondern wie dein Wille. Das sehe ich, wenn ich zurückgucke. Das ist in meinem Bewusstsein, weil ich die Kämpfe kenne, die ich hatte, wo ich Gott widerstrebt habe, wo es droht umzukippen, wer der Böse ist hier im Leben. Bei Adam und bei Jesus im Garten Gethsemane geht es darum, in der Krise des Willens, zu wem bewege ich mich hin? Welche Bewegung mache ich? Mache ich die Bewegung zu Gott hin und suche ihn als Halt und Fluchtpunkt an den Punkten, wo es schwer wird, wo Leid ist, wo Versuchungen sind, wo Gebundenheiten sind? Oder mache ich die Bewegung weg von Gott? Und da habe ich gesehen, dass viele junge Mädchen hier sind. Und ich weiß, dass keine Gesetze der Welt, so fromm sie sich auch anhören und so energisch sie gepredigt werden, von vorne, von der Kanzel, von den Eltern, euch dazu bringen, Jesus nachzufolgen. Es ist nicht möglich. Aber Gott wird immer wieder euren Willen ansprechen, ob du nun 12 bist, 14 bist oder 19 bist. Wisst ihr, wenn das erste Mal ein junger Mann mit all der erotischen Anziehung um euch wirbt, das ist ein Hammer, Leute. Ja? Wenn ihr das erste Mal die volle Power eines Mannes, der hinter dir her ist, abkriegt, das ist manchmal so schwer, dem zu widerstehen. Aber weil Jesus in Gethsemane geblieben ist und treu geblieben ist, nur deswegen kannst du es auch. Und ich rufe nicht dazu auf, wie kann ich das sagen? Ich rufe dazu auf, dass du mit dem, was du in dir trägst, wo du widerstrebst, was dir so schwer fällt, ob du das erste Mal ganz dein Leben Gott gibst oder ob du in Schritten deines Lebens im Alltag ringst, Dinge loszulassen, gute Sachen, die es in der Welt gibt, aber nicht zu tun, weil er spezifisch mit dir geredet hat. Kein Gesetzpredigen hilft, sondern es hilft nur, wenn du damit zu Gott kommst und ihm sagst, Gott, ich kapiere das nicht, wie das ist. Es geht nur, wenn du damit zu Jesus kommst und es mit ihm besprichst, die Bewegung zu ihm hin machst. Sonst gibt es nur die Bewegung weg von ihm. Mein zweiter Sohn hatte sich mit 16 für Jesus entschieden. Er hat sich auch taufen lassen in Heroldeck, da haben sich auch viele junge Leute taufen lassen. Und er war im Sportverein, er war ein Turner. Wisst ihr, was ein Turner ist und wie ein Turner aussieht? Ja, genau, also Turner haben klassisch den und den und da war er auch stolz drauf. Und das sind die absoluten Ästheten, die Turner, die Kunstturner. Ne? Und er hatte sich in ein Mädchen in seinem Sportverein verliebt. Und wir haben da drüber zu Hause gesprochen. Wir haben die ganze Palette durchgesprochen. Ein gläubigen Partner, warum? Und wir haben das alles besprochen. Und er hat dann mit etwas trotziger Miene hat er dann gesagt, na gut, dann mache ich es halt um Jesu Willen. Lasse ich es halt. Ich befreunde mich nicht mit ihr. Und das hat er auch gemacht. Er hat sich nicht mit ihr befreundet. Er ist darüber erstmal ins Schweigen gegangen und hat das für sich irgendwie versucht hinzukriegen und hat dann die Bewegung weg von Gott gemacht, weil er nicht erkennen konnte, was gut und böse ist in dem Fall. Weil er nicht erkennen konnte, dass hier etwas umgedreht wird. Weil es geht nicht darum, du darfst nicht, du sollst nicht, sondern es geht darum, ich will nicht, weil ich erkenne, Gott, dass du gut bist und mir sagst, was mir nicht gut tut. Und nicht, weil es im Moment vielleicht schlechte Gefühle gibt, die können 3 Monate gut sein, die können 5 Jahre gut sein, aber die Langstrecke wird zeigen, dass es dich nicht glücklich machen kann und erfüllen kann und du einsam sein wirst in dieser Beziehung, wenn du an Gott festhältst. Ja, und dann haben wir eine Phase gehabt in der Familie von 3 Monaten, wo es spürbar war, dass er sich umdreht und die Bewegung weg von Gott macht. Aber es ist eben auch sein Name, er ist Jonathan, der den Abflug gemacht hat, als er erkannte, Jesus ist nicht nur ein Retter, sondern auch ein Herr. Und er darf auch sagen und kann beurteilen, das ist gut für dich und das ist nicht gut für dich. Ja, und wir warten immer noch und wir beten. Aber ich weiß, dass Gott immer wieder mit ihm redet. Ich kenne Gott, ich weiß, was Gott tut und deswegen sorge ich nicht, weil Gott immer wieder mit ihm reden wird. Dann war für mich der erste Corona-Lockdown ein Reality-Check meiner Frömmigkeit. Und zwar hat Gott mir gezeigt, dass ich eine Vorstellung von meiner Frömmigkeit hatte, wie ich gerne sein will, was aber nichts mit der Realität zu tun hatte. Da hatte sich was bewegt in meinem Glaubensleben und ich dachte, ich wäre immer noch so, wie ich mich einschätzte. Aber Gott hat mir gesagt, nee, Raffi, ich sehe dich anders. Die Realität ist anders. Und dann kommt es auf diese Beziehung an. Was mache ich damit? Renne ich zu Gott hin? Gehe ich zu Gott und sage, was du jetzt kommunizierst und in mein Herz hineinsprichst, das tut mir weh und ich belüge mich lieber selber, vielleicht als auf einen besseren Weg zu kommen. Aber ich nehme das an und ich komme zu dir, damit du irgendwas tust, damit ich bei dir bleibe, damit ich dem entspreche, wie du mich haben willst. Oder mache ich eine Bewegung weg von Gott mit dem, wenn er mir einen Reality-Check gibt. Gehe weg von Gott und sage, auf einmal ist er der Böse und kommt auf die Anklagebank. Und ich sag euch, ganz schön schnell landen Geschwister auch noch mit auf der Anklagebank. Als letzten Punkt möchte ich euch versteckte Ausweichmöglichkeiten unseres Willens aufzeigen, die eine Bewegung weg von Gott sind und nicht hin zu Gott. Auch wenn sie vielleicht erstmal so aussehen, als ob man damit ganz offen vor Gott lebt. Gott ignorieren. Alles Fromme läuft weiter. Gottesdienst, Gebet, Gebet mit dem Ehepartner, vielleicht Besuch im Hauskreis, Besuch der Bibelstunde, sogar selber Predigten im Internet anhören. Aber da ist tief in mir diese Schulter, die sich weggedreht hat. Da ist dieser Punkt. Ob es schmerzlich ist oder ich denke, oh Gott, das war unnötig, das war ungerecht. Und wir denken, so komme ich durch. Das ist ja nur äußerlich. Das sieht keiner. Ich weiß, Gott sieht das, aber es läuft ja erstmal noch alles. Aber da ist dieser Punkt, wo wir aufhören, mit Gott zu reden. Er kann ja nicht der Böse sein. Das sind ja wir Menschen, das weiß ich auch. Er darf ja auch nicht der Böse sein, aber dennoch Gott. Da drehe ich mich weg, da höre ich auf, mit dir zu reden. Weil Jesus in Gethsemane treu geblieben ist und seine Schulter nicht weggedreht hat und das Angesicht zu Gott erhoben hat und mein Vater nicht wie ich will, sondern wie du willst gesagt hat, deswegen kannst du wieder zurück. Nur deswegen. Du kannst wieder zurück und kannst die Schulter wieder in Richtung Gott drehen. Betäuben. Ihr kennt die Geschichte meiner Mutter. Ich habe euch davon auch schon berichtet. Und Ignoranz ging nicht. Dazu war das alles viel zu aufwühlend und viel zu offensichtlich. Und ich habe auch viel mit Gott geredet. Ich habe viel geweint und alles rausgelassen vor Gott. Und dennoch, Gott hat mir diese Phase des Zeugeseins, des Sterbens und Leidens meiner Mutter gegeben, um mich vorzubereiten und mir ein klares Bild davon zu geben, dass er sehr wohl in Tod und in Pflege, in der Sterbephase, dass er sehr wohl Gott ist und immer noch eingreift und immer noch die Fähigkeit hat, mit Menschen zu kommunizieren. Das ist alles, was ich sehen konnte in dieser Phase. Und doch war es so schmerzhaft für mich und ich habe gesagt, nee Gott, das ist mir zu viel. Was hilft? Okay, Gott, ich muss Alter angucken, ich muss Vergänglichkeit angucken. Okay, jetzt fange ich an und ich beschäftige mich mit Jugend, mit Schönheit, mit Drama Queens und gehe genau in die andere Richtung. Ja, das ist stärker, das Leben ist stärker als das Anschauen. Aber Gott hat mir das verordnet, weil er meinen Glauben stärken wollte, dass er, wenn es um die Dinge des Endes geht, immer noch der Herr ist. Und das musste ich akzeptieren, aber ich konnte es deswegen, weil Jesus treu geblieben ist und weil sein Leben auch zu allen durchdringt, so wie der Tod zu allen durchdringt, hatte ich das Wollen und das Vollbringen, dass ich mich damit nicht mehr platt machen wollte und betäuben wollte. Und das betraf auch Audiobooks und also Audiobooks und E-Books. Als letzte Taktik und auch sehr subtil und schwer durchschaubar, und es ist ein schmaler Grat zwischen über Dinge reden und ans Licht bringen, die mich gebunden haben, die mir eine Versuchung sind, und der schmale Grat, dass ich viel drüber rede, aber nicht bereit bin, Schritte zu tun. Das ist eine sehr subtile und schwer durchschaubare Art, Gott zu widerstreben, viel drüber zu reden und damit sehr offensiv zu sein, aber nicht bereit sein, noch so kleinste Schritte zu tun. Hier geht es eben auch um Versuchungen und Gebundenheiten. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich bin immer wieder reingefallen. Ich habe mir, also die Sache mit den Audiobooks und E-Books, die hat mich so erwischt, Leute. Nach Jahren habe ich nie mehr so einen Hammer erlebt. Ja? Also ich bin 40 Jahre gläubig, ich kenne alle Taktiken, wie man mit dem Wort Gottes den Versuchungen widerspricht, wie man sich wegwendet vom Schlechten, und ich bin voll reingerasselt und musste wieder frei werden davon. Und wenn ich euch sage, Gebundenheit, dann heißt das nicht, dass ich einmal die Woche ein Buch gelesen habe, sondern beschreibt das jetzt nicht. Ich habe mich erst gewundert, dass ich mir sowas eingefangen habe. Dann habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt? Wie gehe ich damit um? Und habe auch meinen Schwestern das bekannt. Ich habe auch darüber geredet, aber Gott hat mich immer wieder herausgefordert, kleine Schritte zu tun. Er hat mir gesagt, ach ja, und wir kriegen das nicht auseinander, wenn wir in Gebundenheiten reinkommen oder Dinge aus dem alten Leben mit rüberschleppen. Was ist mein Anteil? Was ist Gottes Anteil? Und Gott ist ja der Einzige, der völlige Befreiung schenken kann. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um die Gebundenen frei zu machen. Ich bin gekommen, um die Gefängnistüren aufzumachen. Herr, du hast das gesagt, du willst das machen. Wenn ich also nicht frei werde, kannst du nur der Böse sein. Okay, das geht ganz schnell. Das kippt ganz schnell um. Er, der Befreier ist, befreit mich nicht. Ich habe schon so viel versucht, es hat nicht geklappt. Also kann nur Gott der Böse sein. Aber es geht hier darum, dass ich 100-mal, 200-mal, 300-mal, egal was es mich kostet, bereit bin, meinen kleinsten Schritt zu tun. Wir kommen da nicht drum rum. Es hat Jesus was gekostet und es kostet uns auch etwas. Es kostet uns, dass wir unseren Teil tun und sagen, ich will in meinen Augen lieber der Loser sein, dass ich zum tausendsten Mal gefallen bin. Ich tue meinen Schritt trotzdem, Jesus. Und ich bin in einem Moment frei geworden, wo ich aufs Kreuz geschaut habe. Da hat Gott irgendwas Übernatürliches getan. Da bin ich rein faktisch frei geworden, aber ich bin nicht frei geworden, noch nicht komplett frei geworden mit dem Verlangen danach, mit dem Effekt, den es auf mich hatte. Da habe ich weiter gerungen drum und da habe ich weiter mich herausgefordert gefühlt, dass ich meine kleinen Schritte immer wieder tun muss. Jesu Hauptversuchung in Gethsemane war, dass er einen leichteren und nicht so einen schmerzhaften und tödlichen Weg gehen muss. Wenn es möglich ist, dass dieser Kelch des Leidens an mir vorbeigeht. Und wir wollen das auch. Wir wollen, dass die Versuchung leichter zu besiegen ist. Dass die Selbstverleugnung auf ein Minimum beschränkt ist und dass es nicht so schmerzhaft ist. Dass die persönlichen Nachteile, wenn ich anfange zu kämpfen und nicht alles laufen lasse, mich auch etwas kosten. Es kostet was, Punkt. Und es ist unser Part, gerade in Gebundenheiten, unseren Teil zu tun. Ich sage das so, weil ich weiß, dass Schwestern von mir, und ich habe auch darum gerungen, wie ist der Weg in die Freiheit? Könnt ihr das erklären? Wisst ihr das? Wie ist der Weg, wenn ich in was reinrassle, wieder rauszukommen? Wenn du diesen Weg siehst, Gott ihn dir erklärt hat, du ihn gegangen bist und überwunden hast und deinen Teil getan hast, dann kannst du auch zu deiner Schwester hingehen und kannst ihr damit helfen, wie Gott dir den Weg in die Freiheit geschenkt hat. Ein Punkt, manchmal schenkt er einen Punkt, souverän, übernatürlich, aber es gibt auch diesen Weg in die Freiheit. Wenn wir nur reden, ohne Schritte zu tun, dann passiert das, Zitat Peter, er hat immer gesagt, dann ist das nur ein Herumwühlen in Seelen, wenn man darüber redet. Aber Jesus will ja Befreiung schenken. Weil Jesus in Gethsemane treu geblieben ist, kannst du wieder frei werden. Weil Jesus die Gebundenen frei macht, wirst du wieder frei. Du wirst wieder frei. Was dein Anteil daran ist, den musst du mit Gott kommunizieren. Lass uns heute Morgen eine Bewegung hin zu Gott tun. Das kann im Herzen sein, aber das kann auch ein Schritt sein, der uns und auch Gott zeigt, ja, mein Teil tue ich, mache ich. Nicht weg, sondern hin. Ich drehe meine Schulter zurück. Ich fange wieder an, mit dir zu reden, Gott. Und ich bin auch bereit, Schritte zu tun. Amen.